Mal ruhig, mal stürmisch, mal sanft, mal wild. Gezeitengänger Podcast.
Hallo Leute, ich bin hier beim Podcast Gezeitengänger. Ich weiß gar nicht warum, aber naja, die wollen mich irgendwas fragen über mein Leben und so weiter. Naja, und wenn sie nicht bald anfangen mit den Fragen, dann gibt's was auf die Schnauze. Macht's gut, ihr Motherfucker.
Ja, und damit herzlich willkommen, Engelbert von Nordhausen.
Moin, moin.
Moin, moin.
Genau, raue, harte Töne, aber alle, die dich ein bisschen genauer kennen, wissen ganz viel Sanftmut in deinem Herzen. Ja, das war zum Beispiel ein kleiner Eindruck von der Synchronstimme von Samuel L. Jackson, wenn du so willst. Den sprichst du seit ganz, ganz vielen Jahren, seit Shaft,
ja. Wenn
ich das richtig weiß.
Na, seit 94 habe ich ihn das erste Mal gesprochen, in Die Hard 3.
In Die Hard 3 sogar, okay.
Ja. In Die Hard 1 und 2 habe ich auch einen farbigen Menschen gesprochen, aber ganz anderen. Aber dann hat Disney das übernommen und die wollten mich haben auf Sam Jackson.
Ja, neben der Synchronschauspielerei hast du früher viel Theater gespielt, du hast ganz, ganz viele Sachen erlebt, du bist Synchronregisseur, du hast auch aus deinem privaten Leben ganz, ganz viel zu erzählen und wir freuen uns ja wirklich außerordentlich, dass du hier bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ja, schön, dass du da bist.
Einige Yando-Hörerinnen und Hörer haben dich vielleicht auch schon mal gehört, nicht als Samuel L. Jackson, sondern als den Wind.
Wind, ja.
Genau.
So genial, ja. So klasse.
In die Chroniken der Windträume, wo man auch hört, dass du die Menschen auch nicht nur salopp anschreien kannst, sondern auch verzaubern kannst. Du bist da wirklich sehr, sehr vielfältig unterwegs. Mich würde mal interessieren, wie hat das alles so seinen Anfang genommen? Gar nicht unbedingt das Synchron, sondern die Schauspielerei im Allgemeinen. Wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, ich fühle mich psychopathisch genug, um jeden Tag in andere Rollen zu schlüpfen?
Ja, also angefangen hat ja alles bei den Schöneberger Sängerknaben. Und da war ich ja so 6, 7 Jahre alt. Hab da immer erst einen Sopran gesungen und darüber bin ich dann auch an die Oper gekommen. Und das wäre, wenn du als Kind schon in dieser Atmosphäre bist, diese Soffitten, Seitenhänger, dieses ganze Bühnenbild, und das hat einen ganz eigenen Geruch. Dazu noch, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die Leichner-Schminke, aber damals war es von Leichner, die haben halt Bühnenschminke hergestellt. Man roch eben ganz besonders und es roch ganz besonders. Das ist eine Atmosphäre, die mich von Anfang an gefesselt hat. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, dachte ich, ich wollte auf jeden Fall Opernsänger werden. Und da habe ich dann einen Don Giovanni gesehen. Frag mich nicht, wer ihn gesungen hat, ich weiß es nicht mehr. Er war nur ziemlich korpulent. Und wie er sich da auf der Bühne bewegte, das war wirklich grauenvoll. Und ich habe dann gedacht, oh je, du hast auch die Veranlagung zum Dickwerden. Das machst du mal nicht. Sänger werden wahrscheinlich immer dick. Und das war der Moment, wo ich dann Schauspieler werden wollte. Ich wohnte damals mit meiner Mutter in der Knesebeckstraße, Ecke Kurfürstendamm.
Ich muss noch mal ganz kurz, bevor du weiter erzählst. War das wirklich so der Hauptgrund, dass du gesagt hast, Sänger werden dick, dann werde ich lieber Schauspieler?
Ja.
Ach was.
Ja. Das war so, das war so. Es war also eigentlich eine Entscheidung aus Eitelkeit. Ja. Das ist dann nachher natürlich in eine andere Tiefe gegangen. Aber es war zunächst mal eine Entscheidung der Eitelkeit. Man wird es nicht glauben, aber es ist so gewesen.
Wenn man jetzt in den letzten Monaten TV Total, das gibt es ja noch mit Sebastian Puffpaff, der moderiert das, da bist du auch gelandet. Denn du hast ein paar Politikern ein bisschen was über Phonetik erzählt. Ja?
Ja,
da gibt es einen ganz witzigen Ausschnitt, wo du dann stehst im Bundestag und dann hast du da wirklich vor tausend von Leuten, die wirklich alle geguckt haben und dir zugehört haben, wie du da badama, badami, badami.
Ja, das war nicht im Bundestag, das war in dem Hotel da in Neukölln.
Ah, okay.
Da haben die ihren Parteitag gemacht.
Ah, okay.
Und ich war da eingeladen gegen Geld und sollte deren neues Grundsatzprogramm verlesen. Also nicht alles, aber die Einleitung. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Und dann hat der Lindemann kam dann zu mir, also der Generalsekretär, unheimlich
Carsten nett. Lindemann.
Ja, genau. Ja. Unheimlich netter Kerl, ja. Und der sagt zu mir: Sagen Sie mal, Herr von Nordhausen, Sie sind doch Synchronsprecher, ne? Ja, ja, sage ich, ja. Und Sie sind der Synchronsprecher von Samuel L. Jackson. Und dann sagt er mich an: Meine Damen und Herren, Engelbert von Nordhausen, einer der berühmtesten Synchronsprecher unserer Zeit. Ja, und ich habe mir gedacht, wohin kannst du jetzt verschwinden?
Am besten hinter Friedrich Merz. Ja.
Der kam dann auch. Der kam dann auch auf mich zu, hat mich sehr freundlich begrüßt, sehr netter Mann und sehr locker. Also, was ich so überhaupt nicht von ihm im Fernsehen, wenn ich ihn so mal gesehen habe, in politischen Statements.
Mhm. Stocksteif, ne?
Ja, habe ich immer gedacht. Ja. Aber ist er gar nicht, ist er eigentlich gar nicht. Naja, und da hat dann Lindemann gesagt, wie kriegt man denn so eine Stimme? Und da habe ich gesagt, naja, durch den Schauspielunterricht und da eben speziell durch die Phonetik, durch Resonanzübung und Geläufigkeitsübung. Und da habe ich gefragt, soll ich ihm eine vormachen? Ja. Und dann habe ich da losgelegt. Ja. Und das war ein Erfolg im Publikum erstmal. Und war natürlich, was die Presse daraus dann gemacht hat, das war vielleicht nicht so schön für die CDU. Und die haben natürlich gesagt, übrigens, die CDU hat ihr Grundsatzprogramm verlesen. Und sie hatten auch einen Synchronsprecher dabei und der hat auch Statements gegeben dazu. Und dann haben sie das überlaufen lassen.
Sehr gut.
Du hast mit Synchron dann angefangen, soweit ich weiß, neben deiner Theaterschauspielerei. Und hast mal gesagt, also Schauspielerei war ein Traum von dir. Ob Synchronschauspielerei auch ein Traum von dir gewesen ist oder eine Sehnsucht oder ein Wunsch ist, kannst du uns gleich erzählen. Auf jeden Fall war das, ich würde behaupten, damals ja höchstwahrscheinlich noch schwieriger, da überhaupt reinzukommen als heute. Und du hast da auch am Anfang von harten Zeiten erzählt. Mhm. Bist du? Also du bist ja nicht immer, bist ja nicht reingegangen, wie sich das manche vorstellen, und hast dann die ersten Hauptrollen gesprochen, sondern da gehört ja schon eine Menge mehr dazu. Was für harte Zeiten stecken dahinter am Anfang deiner Karriere?
Das ist ja so gewesen, dass eben, wenn eine Firma im West-Berlin damals, wenn die eine Serie gekriegt haben, ja, dann war das für die wie ein Sechser im Lotto. Also die hatten ihre Spielfilme, die hatten auch mal Fernsehfilme zu bearbeiten, ausländische und so weiter und so fort. Aber was wir heute zu tun haben, das hatte mit den damaligen Zeiten gar nichts zu tun. Als ich hole ein bisschen aus, mein Vater, der ja ein John Wayne-Fan war, ja, jeder John Wayne-Film habe ich bestimmt 3 oder 4 Mal gesehen zu Hause. Und da war ich noch jünger, ne? Und da habe ich gefragt, sag mal, Papa, können die alle Englisch und Deutsch? Nee, sagt er, nee, das wird synchronisiert. Ja? Naja, musst du dir so vorstellen wie ein Stimmverleiher. Also ein deutscher Schauspieler verleiht diesem Bild seine Stimme. Ich fand das schon einen schönen Beruf, muss ich schon sagen. Also, weil ja damals auch diese Wahnsinnsstimmen, Arnold Marquis auf John Wayne und auf was weiß ich alles, Michael Chevalier und wie sie alle hießen, diese großartigen Stimmen, ja. Tolle Schauspieler auch und ganz wunderbar. Ja, und das fand ich schon immer gut. Und jetzt war ich halt im Käthchen von Heilbronn. Da habe ich gespielt bei Hübner, ich war ja da fest engagiert, an der Freien Volksbühne in Berlin-Wilmersdorf. Und der Hübner hatte damals gerade seinen Freund, hieß Randolf Kronberg. Randolf Kronberg war schon damals ein berühmter Synchronsprecher.
Kennt man unter anderem, ja. Stimme von Eddie Murphy.
Ja, genau. Und der steht mit mir im vollen Harnisch zum Auftritt, ja, beim Käthchen von Heilbronn und sagt zu mir, sag mal, hast du eigentlich schon mal synchronisiert? Ja, ich habe schon mal synchronisiert, da im SL-Film waren wir alle eingeladen von der Schauspielschule her. Ach so, aber so für dich selber und gegen Geld hast du noch nicht so gut. Nee, und warum nicht? Naja, Ich sage, mir ist hier Theaterspielen wichtiger. Ich bin Schauspieler. Ich will das doch selber. Ich verliebe es auch, solche Kostüme anzuziehen. Ja. Und also wirklich einen anderen Menschen darzustellen. Ja? Und dann sagt er, nein, gib dir da jemand eine Telefonnummer. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Dann habe ich angerufen bei der Arena-Synchron. Genau. Und die haben mich dann hinbestellt und dann durfte ich gleich mal mitmachen bei Menge Masse. Und das habe ich dann wirklich 7 Jahre lang habe ich dann Ensemble gesprochen. Mhm. Ja. Das ging auch damals nicht anders. Wir waren eine Truppe von Leuten, die wirklich sich jeden Tag irgendwo in einem anderen Studio getroffen haben. Und jetzt aber nicht, dass du denkst, dass du hast da kein Geld verdient, sondern du hast halt für 60 Takes war eine Tagesgage fällig.
Vielleicht ganz kurz, also im Ensemble sprechen heißt, man steht mit mehreren gemeinsam im Studio und spricht kleine Rollen oder Hintergründe, wenn was passiert. Und Takes ist eine Aufteilung, ein Schnipsel sozusagen, das können ein paar Atmer sein, es kann ein Satz sein, es können auch mal 3 Sätze sein, immer so, wie das Sinn ergibt, wo man den Originalschauspieler unterbrechen kann.
Mhm, genau. Und haben sie uns gezahlt, für eine Tagesgage 450 D-Mark. Das ist mit heutigen Zeiten gar nicht mehr zu vergleichen.
Aber damals war das viel, oder?
Das war viel, ja. Mhm. Das war viel. Und jetzt kam es ja eben so, dass du manchmal an einem Tag dann in 2 Ateliers warst und hast da gesprochen und auch Ensemble. Und da bist du am Abend immer schon mal mit 900 Euro D-Mark nach Hause gegangen. Ne? Also es war schon interessant. Mhm. Aber es war auch... Es hat mir auch deshalb Spaß gemacht, weil ich hatte keine Verantwortung. Ja, das ist ja so, das merkt man heute noch so beim Ensemble, dass ganz wenige Leute, die wollen eigentlich immer reinkommen, das schnell machen und wieder gehen, auch bei kleinen Rollen. Und ich sage dann manchmal auch zu den Leuten, weißt du, du machst das immer noch, weil du willst keine Verantwortung übernehmen. Weder für deine Sprache noch für irgendeine Rolle. Aber das musst du können. Du musst Verantwortung übernehmen. Das musste ich eines Tages. Und das fing damit an, dass Thomas Keck mich ja schon immer als Engelbert von Steinhausen bezeichnet hat. Ja, Thomas Keck war der Regisseur, der die Flintstones gemacht hat.
Fred Feuerstein,
Engelbert von Nordhausen.
Aber noch war ich nicht Fred Feuerstein.
Also wenn du jetzt gleich Fred Feuerstein bist, dann musst du einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal den Fred Feuerstein machen.
Das mache ich sofort. Sehr gut. Also ich bin dann zu ihm gegangen und hatte immer kleine Rollen in diesen Filmen. Ne? Und der fand das gut, weil er gewusst hat, ich bin einer, ich kann gut chargieren. Ne? Und ich habe mir für alles immer irgendwas ausgedacht, von Sprache, ja. Und so, also das konnte ich einfach. Und Thomas Keck war einer, der war von sowas begeistert. Es kam ein Kinofilm 1983. Es kam ein Kinofilm, der hieß Cluedo. Das war nach diesem Spiel. Mhm. Hauptrolle spielte Tim Curry. Und Thomas Keck hat mich dafür engagiert. Und der hieß nachher im Kino, hieß der Film Alle Mörder sind schon da. Und ich musste wirklich schnell sprechen wie sonst was. Aber er hat mir vertraut und wir haben das gemacht. Und das war alles ganz prima. War mein erster Film. Und damit ging es eigentlich los. Und Michael Richter, der wusste, dass ich also den Fred Feuerstein immer gut nachmachen konnte. Und der hat mich dann gefragt, sag mal, willst du das nicht sprechen? Du kannst doch gleich Regie führen. Ah, oh, ich gedacht, das ist ja mal ein Angebot. Also dann ging es los mit Wilma, ihr Patapadu. Und dann habe ich da die 200 Filme mit Gary Duvner, der damals noch Barney Geröllheimer war, und habe die da aufgenommen. Ne? Und immer noch sage ich, dass meine Stimme, wie ich das gemacht habe, die war prima. Und da bin ich auch dann als Werbesprecher, wenn irgendjemand eine Werbung gemacht hat mit dem Flintstones, und da war meistens immer Fred Feuerstein, und da musste ich irgendwas sagen, für 99, jawohl, Wilma kauft auch da, Wilma, ja, und so, ja, und das hat sich dann auch gelohnt, ne? Also für so eine Werbung, dann habe ich da aufgerufen, 4000 D-Mark, ne? Ja, das war's.
Ja, aber du.
Ja,
genau.
Ja, absolut. Ja, und wer mich immer geholt hat, waren die Österreicher. Die haben ja wirklich darauf gestanden.
Da ja, gab weil die bestimmt gedacht haben, dass es Jodeln ist.
Ja, wahrscheinlich. Das war jetzt aber echt gemein. Ja, nee, aber es ist richtig. Ja, es hat ja auch was damit zu tun. Ich habe die Rolle eigentlich gesprochen wie ein Sänger.
Ja,
ja? Okay. Ja. Wenn du, es gibt ja diesen berühmten Witz, ein Sänger geht beim Pförtner vorbei ins Opernhaus, sagt, ist der Post für mich da? Ja, und der Schauspieler geht hinterher und sagt, na Abend.
Ja. 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 Ja, du hast dann, wie du schon gesagt hast, 7 Jahre im Ensemble hauptsächlich gesprochen. Und du hast dann irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's mir, und hast eine Theaterklausel aufgemacht, eine Kneipe, sage ich jetzt mal so, und hast dich da ein bisschen zurückgezogen.
Erzähl ja, ich wollte mich zurückziehen, ich wollte mich ganz zurückziehen. Ich war jetzt also im 8., 9. Jahr schon im Synchron unterwegs, die Rollen wurden nicht größer und es kam mir dann, 83 kam mir dann die Rolle bei Thomas Keck, also dann kamen schon andere Angebote, aber es war mir zu wenig und ich habe dann gesagt, naja, gut, wer nicht wird, wird Bahnhofswirt. Ja, ist ihm dies auch nicht gelungen, macht er in Versicherung. Ja. Also irgendwie musste es weitergehen und ich habe dann wirklich mit meiner damaligen Frau Gabi, wir haben dann die Theaterklausel, das Sasse. Ich habe beim Sasse gespielt in Arturo Uy. Da habe ich die Rolle für Göring gespielt, die also Brecht für Göring vorgesehen hatte, Emanuel Giri. Und da gibt es ja den Speicherbrandprozess, das ist ja für den Reichstagsbrandprozess. Und da regt er sich auf, der brüllt rum auf der Bühne, kriegt einen hochroten Kopf und so weiter. Ja, und das habe ich dann gemacht und da sagt er, Sasse, mit dem war ich in einer Garderobe, sagt er, du hast doch eine Frau, die aus der Gastronomie kommt, gell? Ja, sage ich, habe ich, ja. Ja, frag sie mal, ob er nicht die Theaterklause von Danora übernehmen wollte. Das wäre doch sehr schön, nicht mal eine eigene Kneipe. Ich würde auch finanziell mit einsteigen. Da habe ich gedacht, na, das lass mal lieber. Aber jedenfalls haben wir uns dann beworben um die Kneipe. Es war natürlich, was die an Geld haben wollte. Das war ja ein ehemaliges Schauspielerlokal, wirklich war. Da haben die Eingesessenen haben da ihre Zeiten, ihre Abende verbracht. Es gab ja nachher Franz Diener, aber das war das Lokal davor, da saßen sie alle. Und die hatten auf den Bänken immer so Bilder raufgeklebt von den jeweiligen Schauspielern. Die haben wir dann freigelegt, ne? Und ja, und dann wurde ich Kneipenwirt, ja.
Ja, so schnell kann es gehen als Kneipenwirt. Du hast mir mal erzählt, dann kamen natürlich weiterhin auch ab und an Synchronangebote rein, aber du hast gesagt, in deinen Worten,
ja. Es kam so von Heinz Freitag, ne? Der ist ja doch schon länger tot. Aber Heinz Freitag war so ein komischer Mann, sehr komischer Mann. Der hatte seine Lieblinge und neben denen ging nichts. Und ich habe auch einen Sam Jackson-Film bei dem gemacht. Das kann ich nachher mal erzählen. Aber da rief der Herr Braune, der heute der Chef der Interopa ist, und damals war er Aufnahmeleiter, und der rief an, ja, guten Tag, hallo, Herr von Nordhausen, Braune Interopa-Film. Der Herr Freitag hätte Sie gerne morgen für 5 Takes um 8.30 Uhr. Ja, habe ich gesagt, dann grüßen Sie Herrn Freitag schön, er kann mich am Arsch lecken. Ja. Da zapp ich lieber noch 3 Biere mehr, da habe ich das Geld auch im Sack.
Ja. Ja, wollen wir das noch einmal ohne Namen, also ohne Herrn Braune?
Ja, können wir. Selber, ja? Mir ist das ja eher.
Ja, also. Nee, einfach mal nur, weil sonst.
Ja, also der, mich rief also der Aufnahmeleiter der Interopa an und sagte, Herr von Nordhausen, der Herr Freitag hätte Sie gerne morgen um 8.30 Uhr, man überlege, 8.30 Uhr fingen die damals an, ja, für 5 Takes. Und da habe ich gesagt, nee, danke, Herr Braune, grüße Sie am Freitag schön, er kann mich mal. Und da zapp ich lieber ein paar Biere mehr, da habe ich das Geld auch im Sack. Ja. Ja. Und was man dabei eben wissen muss, also eigentlich wird man auch Schauspieler, damit man morgens ausschlafen kann. Womit man nicht rechnet, ist, dass man eigentlich bei der Bäckerinnung anfängt.
Ja, auch nicht schlecht. Da haben sich schon einige versehen.
Aber was ich jetzt gerade mal so, ich bin ja kein Profi in dem Bereich. Ihr seid ja beide nun Synchronsprecher und du ja schon ein Urgestein. Christopher ist jetzt seit auch einigen Jahren dabei. Ja. Für mich ist das natürlich Neuland. Jetzt habe ich so aus dem Gespräch herausgehört, dass man ja eigentlich auch als Synchronsprecher eine komplette Schauspielausbildung haben sollte. Ist das so richtig? Weil so habe ich das so
ja, kam das rüber. Es ist so, dass ich da also zwiegespalten bin.
Okay.
Also es ist so, dass natürlich eine Schauspielausbildung eine gute Voraussetzung ist. Auch wenn du Theater gespielt hast, ist das eine gute Voraussetzung. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, weil es gibt im Synchron auch Naturtalente. Also Leute, die noch nie sowas von, die bei keiner Schauspiellehrerin waren, die nie wüssten, was phonetischer Unterricht ist und so weiter. Und die stellen sich ans Mikrofon und sie können das.
Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Kannst du einen Namen sagen? Vielleicht einen von Bekannten, die man irgendwo kennt? Fällt dir da so aus dem Stehgreif einer ein?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich meine, also ich glaube, Sven Hasper war ja auch mal ein berühmter Synchronsprecher. Jetzt ist er ein berühmter Synchronregisseur. Aber ich weiß nicht, ob der so mal richtig, oder auch Kim Hasper, sein Bruder, die ja wirklich viel zu tun haben in der Branche, ich weiß nicht, ob die wirklich eine Ausbildung gemacht haben, aber ich glaube es eher nicht. Und viele dieser Generation.
Wobei man dazu sagen muss, also Sven Hasper, zum Beispiel Michael J. Fox oder sowas kennt man ihn, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass die beiden ja auch noch viele auch andere, die man heute kennt, die vielleicht ohne Schauspielausbildung reingekommen sind, auch Tobi Müller zum Beispiel, ne, die haben als Kinder angefangen und haben es natürlich mit kleinen Einsätzen wirklich das von der Pike auf gelernt und ne, also und beigebracht.
Naja, es ist ja, wenn du also laut Bühnengenossenschaftsrecht, ist es ja so, wenn du 2 Jahre auf einer Bühne gestanden hast, also an einem Theater engagiert warst und hast keinen Schauspielunterricht gehabt, dann bist du Schauspieler. Da kann auch niemand mehr was dagegen sagen. Und ich hatte mal den Fall, als der IVS gegründet wurde, da war ich ja noch so der Alterspräsident da oder sowas ähnliches. Ne? Inzwischen bin ich da ausgetreten. Aber,
IVS, hilf mir auf die Sprünge.
Ja, Interessenverband der Synchronschauspieler.
Ah, ja. Okay,
ja.
Danke.
Und da habe ich eine Rede gehalten und da habe ich dann eben gesagt, weil eine Kollegin sich so echauffiert hat, ja, und dann müsste man mal dafür sorgen, dass endlich wieder Schauspieler in diesen Beruf kommen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ich sage, wenn hier unsere Leute, die wir alle gut kennen, wenn die hier schon 10 Jahre als Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen gedient haben, und die sind von der Pike auf, die waren schon als 8-9-jährige Kinder hier und jetzt sind sie alle 19, 20 oder so. Was sollen die noch eine Ausbildung machen? Die haben doch bewiesen, dass sie das können.
Das stimmt, ja. Ich was meinte halt nur die, man da, also da klang eben so in dem Moment, oder so war es ja auch gar nicht gemeint, dass es ganz, ganz selten das gibt, dass wirklich jetzt ein erwachsener Mensch ins Studio kommt, sich vors Mikrofon stellt und jetzt einfach da synchron schauspielen kann. Das habe ich zumindest so noch nicht erlebt, oder? Also wenn, dann ist das wirklich sehr, sehr selten.
Naja,
da gehört schon was dazu.
Ja, das du bist ja als Erwachsener bist du irgendwie festgefahren.
Ja.
Von deiner Sprache, von allen Möglichen, also auch von deiner Auffassungsgabe. Also das ist schon manchmal schwieriger. Also ich habe auch das mal erlebt und ja, es ist ja dann durch meine, das werden wir ja noch drauf kommen, durch meine Synchronkurse. Und da habe ich ja einige Leute kennengelernt, wie einen gewissen Christopher Groß. Und wo ich dann, ich war nur erstaunt. Ne? Ich war nur erstaunt, wie die dann synchronisiert haben. Sicher, der Christopher kam damals zu mir und hatte noch so
einen richtigen Hamburger, ne?
Ja, den Hamburger hat er noch gehabt. Ne? Und so, und das habe ich ihm einfach gesagt, das kann ich dir jetzt nicht so wegbringen mit meinen phonetischen Übungen, aber da musst du noch mal sehen. Aber das solltest du auf jeden Fall wegkriegen. Hat er weggekriegt.
Du ja auch dein Berliner Slang.
Das kann ich wegstellen lassen. Ja, okay. Ich kann das sofort wieder einstellen, ne? Aber ich kann es auch weglassen.
Ja, schön. Ja. Was würdest du denn, wenn jetzt zum Beispiel unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Mensch, ich habe jetzt auch wieder einen Film gesehen und ich möchte das auch gerne mal machen. Ich würde auch gerne mal vielleicht mal eine Rolle synchronisieren. Haben ja bestimmt einige junge Leute, die sagen, ey, das finde ich auch cool, ich will sowas auch mal machen. Was würdest du sagen, wie fängt man damit an? Du bist ein alter Hase aus dem Geschäft, du kannst da was erzählen, du kannst Tipps geben. Erzähl.
Ja, Also man kann 3 Tageskurse machen. Und kriegt dann auch von diesen Leuten irgendwie eine Urkunde verpasst. Aber ich sage nur, man kann diesen Beruf nicht in 3 Tagen lernen. Das ist Quatsch. Ich mache jetzt für einen Mann von den Philippinen, der früher Tonmeister war in Berlin. Und der hat was gegründet, die Synchronschmiede. Mhm. Ja. Und für den mache ich jetzt, das sind halt dann so, da können sich Leute aus dem Internet anmelden und können dann einfach mal so versuchen, synchron zu sprechen. Sie erfahren von mir auch was über Sprache oder wie man die erlernt oder wie das alles so ist und alles über Synchron und so. Und ich gebe da einmal im Monat 2,5 Stunden am Computer Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber ich werde immer darauf verweisen, immer, dass die beste Grundlage ist die Schauspielerei. Die nächste gute Sache ist, in einen richtigen, guten Synchronkurs zu gehen, wo man auch weiß, dass da jemand sitzt, der es wirklich kann. Und da gibt es einige davon.
Ja, du gibst ja auch Synchronkurse.
Ja.
Bei Stimmgerecht. Mhm. Ja, immer meistens so einmal im Jahr, roundabout, manchmal auch ein Jahr nicht oder manchmal auch 2, 3 im Jahr oder so, immer so, wie das deine Zeit zulässt. Ne?
Ja.
Also für die Leute, die es interessiert, mal bei Stimmgerecht Augen und Ohren offen halten.
Ja.
Gibt es eine Website dafür? www.stimmgerecht.de?
Ja, ja. Da gibt es eine Website, da steht auch der neue Kurs wieder drin. Okay. Und dann kann man eben bei der Synchronschmiede, da gibt es auch eine Seite im Internet, da kann man also, wer daran interessiert ist, der kann mir dann, oder Sven Plate, der macht das 4-mal im Monat, ich mache es nur 1-mal im Monat.
Bugs Bunny zum Beispiel.
Ja, Bugs Bunny, Sven Plate. Ne?
Der hört er bestimmt auch gerne. Ne?
Das hört er bestimmt sehr, sehr gerne. Ja.
Aber er reist auf allen möglichen Konvents herum und er hat immer reihenweise Leute, die dann Autogramme von ihm wollen.
Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das fiel mir gerade ein mit Bugs Bunny und Sven Plate. Wie ist es denn bei dir, Engelbert? Ich meine, wenn ich mit Christopher über dich rede, dann sage ich immer als erstes so, Engelbert, wenn mir dein Name nicht einfällt, der mir meistens immer einfällt, aber mal nicht, ich werde ja auch älter, sage ich sofort hier, du, das ist Samuel L. Jackson oder das ist Flintstones.
Gene Hackman.
Ja, wie ist das denn so, wenn du tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen reduziert werden, oder ist das ein Reduzieren, wenn man dich auf diesen Punkt einfach nur anschaut? Wenn ich sage, Mensch, du bist für mich der Samuel L. Jackson, fühlst du dich dann in dem Moment reduziert oder?
Nein.
Okay.
Überhaupt nicht.
Okay, dann bin ich auch beruhigt.
Nein, das ist mein Job und ich mache ihn gerne und es ist ein Schauspieler. Es ist ein Schauspieler, den ich gerne spreche. Also ja, das ist einfach ein toller Mann. Der hat ja, kann man ja drüber reden, stand ja in der Zeitung. Also der hat ja mit seinen Filmen 341 Millionen Dollar verdient. Mhm. Also
könnte uns doch jedem noch ein Millionchen abgeben.
Wenn ich 2% kriegen würde, wäre schon zufrieden. Ne? Ja, aber
ich würde auch 1% nehmen.
Also ich meine, das ist ein toller Schauspieler. Als ich Gene Hackman sprechen durfte, ein toller Schauspieler, ein super. Ich habe ihn das erste Mal gesprochen, Gene Hackman in Hoosiers. Freiwurf hieß der deutsche Titel. Da hat er einen Basketballtrainer gespielt. Ja? Und das hat er so gut gemacht. Wunderbar. Wunderbar mit der Einfühlung für die jungen Menschen, die er da in seinem Sport drin hatte und so. Ich habe das so gerne gemacht. Das Schöne ist, dass ich bei Sam Jackson sehr, sehr unterschiedliche Rollen gesprochen habe. Ja? Also der ist mal in der Dramatik zu Hause, der ist mal Krimi, dann spielt er auf einmal einen alten Mann, der dement geworden ist und sowas alles. Und das alles musst du finden. Ne? Das musst du alles finden, wie du ihn dann da belegst. Und bei Gene Hackman war das Tolle, dass der immer irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jemals einen Kriminellen gespielt hat. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
French Connection war er da nicht?
Ja, nee, da war er da auf Ermittler. Richtig. Da war er der Ermittler. Ja. Ja.
Ich soll nicht auch Gene Hackman was vormachen hier, oder?
Da war der, aber ich kenne ihn nicht so genau. Also ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Filme, habe ich gesprochen. Und Bad 21, das war ein so Vietnam-Drama. Da war er, wie sagt man beim Militär, er war der von so einem Bomber, von so einem Riesenbomber, war er der Kommandant. So, und dann fliegen die über feindliches Gebiet und wissen, dass sie hier was abschmeißen wollen. In dem Moment wird das Flugzeug getroffen und zwar schwer, so dass es nicht mehr zu retten ist. Und was passiert? Der Kommandant drückt auf den Knopf und raus aus dem Flieger. Und alles andere ist noch Geschichte. So, und er fliegt über dem feindlichen Gebiet ab und bricht sich noch irgendwas oder verstaucht sich was, also kann ganz schwer laufen. Und dann kommt Danny Glover, ja, in so einem Flugzeug, einem kleinen weißen wie ein Privatflugzeug, was auch mit Bomben bestückt ist und mit Kanonen und so. Und der findet ihn, der sollte ihn auch suchen und der findet ihn. Und der bringt ihn dann in dem ganzen Film raus aus diesem feindlichen Gebiet. Das ist leider kein Film gewesen, der Großkasse gemacht hat, weil es war noch zu Zeiten, glaube ich, von Desert Storm oder sowas, ist der also in die Kinos gekommen. Aber es war von der Dramatik her und was die beiden da gespielt haben, Danny Glover und der Gene Hackman. Danny Glover habe ich dann auch in ein paar Filmen gesprochen.
Für mich natürlich unvergessen in meiner Kindheit, ne? Theo, mein Junge, du hast den Blues. Bill Cosby, das ist natürlich auch eine Rolle, die ja sehr, sehr viel bewegt hat in deinem Leben, würde ich mal sagen. Du hast mir gesagt, du hast Höhen und Tiefen durchlebt, gerade auch im Verbund auch mit der Theaterklausel. Man kam immer in Kontakt mit Feiern, mit feierwütigen Leuten. Da sicherlich auch das ein oder andere Bier geflossen.
In der Theaterklausel nicht mehr.
In der Theaterklausel dann schon nicht mehr.
Genau, dann schon nicht vorher, mehr. Ich hatte ja vorher, das kann ich ja ruhig sagen, und das ist ja auch, da bin ich auch stolz drauf, ich habe tatsächlich 77 bin ich ins jüdische Krankenhaus gegangen und habe mich entzogen von Alkohol. Und das war der Knackpunkt eigentlich auch in meinem Leben. Also, weil auf einmal gelang mir alles besser. Es gab dann andere Probleme, wie in jedem menschlichen Leben. Aber das war schon was, wo ich dann auch noch die Theaterklausel aufgemacht hatte und war jetzt Gastwirt. Und da kam einer an Tresel, aber das sind ja Trinkszenen mit, wa? Nö, so, ich trinke ja keinen Alkohol. What? Das gibt's ja nicht. Ein Gastwirt, der kein Alkohol trinkt, also hör mal, zahlen.
Und dann waren sie drauf. Das zeigt dich natürlich aber auch als Menschen, ne? Weil ich glaube, diesen, wenn man wirklich alkoholkrank war und dann eine Kneipe aufmacht und Wahnsinn, sich genau dem Stoff aussetzt, tagtäglich und den verkauft sozusagen und selbst auch noch zapft, da muss man schon echt ein starkes Rückgrat haben und vor allen Dingen ganz stark vom Geist sein. Ne?
Wie habe ich das gemacht?
Wie hast du das gemacht? Also, das ist ja unfassbar.
Ich habe einfach die Leute beobachtet. Ich habe die Leute, die bei mir am Tresen standen und da so nach und nach abstürzten, nach dem 15. Korn und dem 10. Bier. Und ich habe dann gedacht, das würde ich für King Alkohol nie wieder tun wollen. Mhm. Und also dieses nicht mehr vorhanden sein, dieses nicht mehr richtig reden können, also das alles ein bisschen, ne? Die schwere Zunge und sowas alles, ich wollte das nicht mehr. Ich habe ja auch von Jack London dann King Alkohol gelesen, das ist ja ein ganz großes Buch für mich. Und mir hat das gegeben, mich hat das in meiner Trockenheit bestärkt. Mhm. Das war so. Ich bin ja auch einer der wenigen, glaube ich, ich war damals mit ziemlich vielen Männern auf der Station Und ich bin, glaube ich, der Einzige oder einer der wenigen, der über Jahre trocken geblieben ist. Die erzählen heute noch von mir im jüdischen Krankenhaus.
Ach so, schön. Ja. Bis heute kein Tropfen Alkohol mehr.
Kein ja, Alkohol. Also ich nehme mal, sag mal, wenn ich mal so Erkältungstropfen und ja. da ist jetzt ein bisschen Weingeist drin oder so. Ja. Das schon, ich gehe deshalb nicht an die Flasche.
Ja, das ist doch wunderbar.
Da bin ich also, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo die Erwachsenen alle gesoffen haben.
Ja, das war damals.
Ja, es war an jeder Ecke in Berlin, West-Berlin war eine Kneipe.
Ja.
Mein Vater war in jeder zu Hause. Ja, und der hat, wenn der Geburtstag gefeiert wurde, von meiner Großmutter zum Beispiel, und dann mein Vater mit seinem Freund Herbert Henschel, der wunderbar Klavier spielen konnte, und dann mein Vater, die haben sich immer zugeschüttet und so weiter. Und das war schon etwas. Du wirst ja nicht als Alkoholiker geboren, sondern du orientierst dich an den Trinkgewohnheiten deiner Eltern. Hm. Das ist die erste Information, die du bekommst. Ne?
Okay.
Und wenn du das Glück hast, dass deine Eltern immer nur ab und zu mal ein Gläschen Wein trinken, hast du eben Glück gehabt. Bei mir war es anders. Mhm. Und deshalb musste ich das auch ausprobieren. Und ich bin ja dann an den Theatern, wo ich dann war, also erst mal Iserlohn, dann Saarländisches Landestheater. Na, Saarländisches Landestheater, mein lieber Gott, ja. Die haben ja da im Saarland Bierflaschen, die sind ein Liter flach. Da kriegst du gar nicht so eine 0,33. Also warst du dir ein Bier holen, dann hast du immer eine Literflasche in der Hand. Ihr habt aufgemacht, gluck, gluck, gluck. Und ich meine, wir haben da Kindertheater gespielt. Naja, gut, also darüber spreche ich mal lieber nicht.
Ja.
Die Kinder, glaube ich, werden nicht mehr ins Theater gehen. Ja. Also das haben wir geschafft. Die werden denken, Theater kann man nicht hinnehmen, da sind sie alle besoffen. Ja.
Aber für dich selbst, als du dann es geschafft hast, trocken zu werden, war das dann auch für dich so dieses, das hat dich ja begleitet, das hat dich ja bis heute hin getragen und begleitet und das hat ja, du hast ja was geschafft. War das auch für dich dann eigentlich auch irgendwo so auch auf den Synchronbereich wieder auch, war das da so ein Halt vielleicht auch der Synchronbereich oder das Schauspiel auch und hat dich das dann einfach irgendwo auch gewusst, dass du wusstest, wenn es dir mal nicht so gut ging im Job, dass du wusstest, ich kann das schaffen, weil du hast ja wirklich eigentlich die größte Aufgabe deines Lebens geschafft, dass du trocken geworden bist.
Ja.
Da gab es ja eigentlich gar nichts mehr. Du hast ja alles geschafft. Hat dir das dann auch weitergeholfen in deinem beruflichen Weg?
Ja. Naja, ich wusste, dass ich synchronisieren kann ich nicht mit schwerer Zunge. Also ich war kurz vor der Entziehungskur, war ich mal in einem Studio und hatte mich mal vorgestellt und die haben mich gleich ins Atelier geschickt zu Gerd Günther Hoffmann, also Sean Connery, ne? Und also die Urstimme von Sean Connery. Und den hatte dann Verkäufer in dem Westernfilm zu sprechen. Eich, ja, also es macht so ein 9,50 $. Ja, da drüben ist die Kasse, ja. Und der sagt da von hinten, der selber auch ein guter Trinker war, GG. Und der sagt dann zu mir, kommen Sie mal nach hinten zu mir. Sagt er, also wenn Sie das nächste Mal synchron sprechen wollen, dann sollten Sie mal sehen, dass Sie so relativ nüchtern hier ankommen. Und das war so ein bisschen ja auch das Ding, dass ich dann zum sozialmedizinischen Dienst gegangen bin, habe mich beraten lassen und dann war ich im jüdischen Krankenhaus und habe mir die Scheiße abgewöhnt. Ein für alle Mal.
Ja,
ja.
Sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Ja. Du bist dann deinen Weg gegangen. Du bist dann, ja, ja auch heute noch in unzähligen Marvel-Filmen zu hören, aber auch in ganz vielen anderen Projekten außerhalb der Reihe und du machst seit ganz vielen Jahrzehnten Synchronregie und hast, ich weiß nicht, wie viele 100 Dialogbücher auch geschrieben, wissen ja auch ganz, ganz, ganz viele nicht. Und du setzt dich auch viel für Nachwuchs ein. Du hast auch mal kurzzeitig vor der Kamera gestanden, habe ich dich auch gesehen als Polizist. Wenn du jetzt alles so reflektierst in deinem Leben, du bist so deinen Weg gegangen, deinen Sehnsüchten und Träumen nachgegangen, musstest einige Hürden überwinden. Was ist so vielleicht noch dein unerfüllter Lebenstraum oder was ist einfach vielleicht auch das Gefühl, der Traum, den du vielleicht auch schon möglich gemacht hast? Also gibt es noch einen unerfüllten Traum oder was wäre dein Traum, den du dir schon erfüllt hast?
Also wenn es noch was zu erfüllen gäbe, würde ich mir wünschen, ich würde nochmal einen Kommissar spielen im deutschen Fernsehen. Mhm. Ja, das würde ich gern nochmal machen. Und ich glaube, ich habe das richtige Alter dazu, weil die sind ja fast alle über 70. Ne? Und das würde ich gern machen. Das wäre so fürs Fernsehen nochmal ein Wunsch. In so einer Serie vielleicht 10, 20 Folgen oder was. Ja, das würde ich gerne machen. Aber einer meiner größten Wünsche war immer, ich hätte gern auf der Bühne den Othello gespielt. Das hat sich natürlich nie erfüllt. Und letztendlich ist es auch so, dass ja Othello ein farbiger Mensch ist. Man darf das ja heute gar nicht mehr sagen. Es heißt ja im Untertitel Der Mohr von Venedig. Mhm. Und Mohr, das gibt's ja nicht mehr, das darf man nicht mehr sagen. Aber das wäre so eine Rolle, die eine hohe Dramatik hat und eine große Innerlichkeit. Also wo du wirklich diese 2,5 Stunden oder was das dauert oder 3 Stunden auf der Bühne wirklich in der vollen Konzentration der Rolle sein musst. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch mal könnte, aber deshalb war es immer ein Traum von mir. Ich fand
also,
das einfach.
Ich glaube, dass du das noch könntest. Da bin ich mir also sowas von hundertprozentig sicher, Engelbert. Da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht ist es ja so, dass tatsächlich noch mal der Othello von Engelbert von Nordhausen gespielt wird. Wir drücken dir auf jeden Fall dafür die Daumen.
Der Othello von Nordhausen.
Sozusagen. Ja, der Othello von, das hast du schön gesagt. Der Othello von Nordhausen. Auch ein schöner Schlusssatz. Ja.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
Wirklich, ganz lieben Dank. War echt ein tolles Gespräch. Wir haben ganz tolle Infos bekommen.
Bei mir auch. Persönlich eine große Freude, weil ich habe von dir über Jahre hinweg unzählige Dinge gelernt. Mittlerweile sind wir Freunde und wie du auch Menschen den Weg ebnest und du hast so vielen bekannten Leuten in der Branche geholfen und große Karrieren überhaupt erst ermöglicht und jeder, der dich kennt, weiß, du kannst ein Raubein sein, aber du hast auch ein ganz, ganz umso viel größeres Herz und deswegen ganz lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Ja.
Ich schließe mich nur den Worten an von Christopher.
Ja, nicht zu danken, ich war gerne hier.
Danke.
Danke.
Auch als Videopodcast auf YouTube.